Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt Jazzmusiker, die jeder kennt, auch außerhalb dieser Szene. Miles Davis natürlich, John Coltrane, Dave Brubeck, aber so viel mehr sind es dann auch gar nicht. Dann gibt es natürlich noch die, die jeder kennt, der wirklich Jazz hört und diese Musik liebt. Das sind dann schon deutlich mehr. Aber es gibt auch noch die, die kennt heute wirklich fast keiner mehr. Fast. Die Betonung liegt auf diesem Wort, denn Götz Alsmann kennt sie und stellt sie vor in seinem neuen Podcast Die geheimen Gärten des Jazz. Schönen guten Morgen, Herr Alsmann.
Morgen, Herr Kassel.
Heute erscheint die erste Folge und da geht es um den Trompeter John Plonsky. Oder wie, glaube ich, ganz viele Leute sagen würden, John wer?
Ja, in der Tat, das habe ich auch bis vor ein paar Jahren gedacht. Und dann stolperte ich durch eine Verkettung langweiliger Zufälle über sein Album Cool Man Cool. Das war so ungewöhnlich, so gut arrangiert, so witzig gespielt, hatte ein ganz eigenartiges Klangbild mit Trompete, Bariton, Saxophon, elektrischem Akkordeon, Kontrabass und Schlagzeug, dass ich gedacht habe, der hat bestimmt noch Unmengen von Platten gemacht. Ja, er ist hier und da mal mit einem Stück vertreten auf einem Sampler. Er war vor allen Dingen ein Studio-Trompeter mit großer Produktivität, ein Arrangeur, hat in ganz jungen Jahren noch als Teenager schon für Frank Sinatra arrangiert. Und solcherlei Dinge mehr. Er hatte immer einen vollen Kalender, war auch ein geschätzter Pädagoge, aber unter eigenem Namen hat er es wirklich nur 1957, 58 geschafft, ein Album auf den Markt zu bringen. Ein langes Musikerleben mit insgesamt einem einzigen Album.
Aus diesem Album lassen wir uns doch kurz einen Ausschnitt hören, bevor wir weiter darüber reden. Das ist einer von zwei Songs auf diesem Album, wo John Plonsky nicht rein instrumental zu hören ist, sondern wo die Sängerin Betty Ann Blake zum Einsatz kam. Der Song heißt But Not For Me.
The memory of his kiss, I guess he's not for me.
But Not For Me, einer von 11 Songs auf dem einzigen Soloalbum von John Plonsky, Cool Man Cool, 1957 erschienen. Und ich weiß, Sie sagen immer, wenn man Ihnen das sagt, warum fragen die Leute das immer? Aber ich frage es jetzt trotzdem, Herr Alsmann. Wenn man das jetzt wie ich über Kopfhörer gehört hat oder mal Gelegenheit hatte, es über eine gute Stereoanlage zu hören, das klingt unglaublich gut. Man würde nicht glauben, das ist der Klang von 1957.
Ja, das ist genau der Klang von 1957, weil unglaublich gut klingende Platten von heute einfach klangästhetisch ein bisschen anders aufgestellt sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie nicht damals auch tolle Tonmeister hatten, tolles Equipment hatten, Mikrofone, mit denen ja heute noch gearbeitet wird. Klar gibt es von diesen Platten im geheimen Garten des Jazz auch eine ganze Menge Sachen, die Low Fidelity sind, Sternstunden des Low Fidelity Hörerlebnisses. Aber vieles ist einfach großartig. Und ich erinnere mich selbst an einen Aufenthalt in einem New Yorker Studio, in dem ich 2014 eine Platte produziert habe. Dieses Studio ist seit den Mid-50er Jahren aktiv und der Betreiber des Studios hat eben die alten Mikrofone nicht weggeworfen, wenn es neue gab, sondern hat die neuen daneben gestellt und sich im Zweifel dann immer noch für die alten Mikrofone entschieden. Und so wird auch heute dort ganz normal mit diesem alten Equipment gearbeitet. Die Speichermedien mögen sich geändert haben in diesen Studios, aber die alten Mischpulte oder die alten Mikrofone sind immer noch hoch angesehen. Und ja, so klingen diese Sachen fantastisch. Und unser Problem ist eher vielleicht mal ein bisschen Knackser und Kratzer aus den Platten irgendwie rauszuschneiden. Aber das eigentliche Klangerlebnis bleibt berückend.
Sie erzählen ja auch die Geschichte in der ersten Folge dieses Podcasts, Die geheimen Gärten des Jazz, dass es damals viele Musiker gab, die schon geschafft haben, eine Platte zu machen. Mhm. Aber dann haben die, wie Sie auch selber sagen, oft auch Langzeit erfolglos versucht, die bei eigenen Konzerten oder irgendwelchen komischen Gelegenheiten selber zu verkaufen. Das heißt, war das so eine Zeit, wo man relativ leicht ins Studio kam, aber dann stand man allein da. Heute gibt es ja riesen Promotion-Aktionen da oft, aber man stand allein da mit dem Versuch, das Zeug unter die Leute zu bringen.
Also die ersten, sagen wir, 15, 20 Jahre nach dem Krieg waren die großen Zeiten, gerade in Amerika, der unabhängigen kleinen Schallplattenfirmen. Jeder konnte eine aufmachen. Es gab Unmengen freier Presswerke, die man anrief und bestellte Platten in kleiner oder größerer Stückzahl. Fast jede Sängerin in einem Nachtclub hatte damals eine Platte anzubieten, die sie selbst finanziert hat. Und dann presst man 500 Stück davon und versucht die bei diesen Auftritten in den Bars und Hotelclubs und so weiter zu verkaufen. Und dann stirbt diese Person, die Erben räumen die Garage auf und finden noch 490 original verpackte Exemplare. Und das sind so die Platten, denen mein Herz gehört. Das sind die Platten, die ich versuche rauszubringen. Es sind Platten, die vielleicht von jemandem besungen oder bespielt wurden, der oder die einen Talentwettbewerb gewonnen hat. Und dann gab es die Chance, eine Produktion zu machen für eine Kaufhausmarke. Ja, und dann geht die Kaufhauskette pleite. Und die Platten gelangen nicht mehr in den Vertrieb. Solcherlei Platten sind es, die ich wahnsinnig interessant finde und die eben die eigentliche Geschichte des Jazz schreiben. Das ist ja nicht nur die Geschichte der Spitzenalben, die es ungebrochen seit 60 Jahren in jedem Katalog gibt. Es ist wirklich die Geschichte derer, die es nicht geschafft haben.
Sie haben ja vorhin gesagt, es gibt so in Ihrer Plattensammlung auch extremes Lo-Fi. Also damit ist gemeint, Sachen, die technisch einfach sehr miserabel klingen, die nicht gut aufgenommen wurden oder die Zeit nicht gut überstanden haben. Aber gibt es da eigentlich auch so ein paar Platten, wo Sie sagen, wenn ich jetzt bei Ihnen zu Hause wäre in Münster, dann geh mal nicht in die Ecke, da sind echt die peinlichen Sachen. Guckt ihr das nicht an?
Naja, ich kann nicht nach peinlich und unpeinlich sortieren, sondern das muss schon nach Stil und Alphabet und so weiter sein, sonst würde man sich nie mehr zurechtfinden. Aber tatsächlich gibt es, wie in jeder Sammlung auch hier und da, eine Stelle, wo die Sonne nicht hinscheint und wo man mal ein paar Dinge zwischengelagert hat. Und dann stößt man darüber. Ich gehe so alle 2 Jahre durch all meine Bücher, durch meinen Kleiderschrank und auch durch meine Plattensammlung und guck mal, was kann weg und was muss bleiben. Denn eine Sammlung ist ja was anderes als ein Haufen. Ja, eine Sammlung will durchlüftet sein, will durchgecheckt sein, will auch irgendwie in meinem Kopf vertreten sein. Ich möchte in etwa einen Überblick haben, was ich so habe. Und dann stößt man manchmal auf ein paar Sachen, die man beim vorletzten Vertikutieren irgendwo weggelegt hat und denkt sich, mein Gott, das ist ja alles fantastisch. Und wenn es schon nicht nur fantastisch ist, dann ist es zumindest fantastisch skurril. Und genau da setzt dieser Podcast ein.
Ich habe ja gedacht, dass Sie jetzt diesen Übergang hier vorbereiten, damit ich jetzt sagen soll, und die ganz fantastischen Dinge, die erlebt man ab heute in den geheimen Gärten des Jazz. Das würde ich natürlich nicht sagen. Sowas lasse ich mir nicht in die Zunge
nehmen. Sehr, sehr schade.
Mache ich nicht. Ne? Aber ich erwähne mal WDR3, habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist ein Podcast der Kollegen von WDR3, der neue Götz-Alsmann-Podcast, die geheimen Gärten des Jazz. Heute erste Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann wird es ab jetzt alle 2 Wochen montags immer eine neue geben. Danke fürs Gespräch, Herr Alsmann.
Sehr, sehr gerne, Kassel. Adieu.
Adieu.